ARD.
Der Schock ist nicht echt, dass ein 29-Jähriger über 16-Jährige so redet.
Ich wusste mit 16 schon, dass das nicht okay ist zu sagen und dass man so auch nicht denken soll.
Ja, meine Frau hat mir da den Kopf gewaschen. Also meine Frau hat das schon in Ordnung gebracht. Ich bin schon bestraft worden.
Ich konsumiere auch super viel und also nicht Drogen, sondern TikToks.
Ich glaube, Insta hätte mich mit 14 nicht zu einem glücklicheren Menschen gemacht. Ich bin da voll bei Friedrich Merz.
Extra 3. Busettis Woche.
Wir als AfD Niedersachsen sagen ganz klar, wir stehen mit beiden Beinen auf den Füßen des Grundgesetzes.
Stefan Bothe von der AfD war das. Und ja, ich glaube, dass die AfD mit beiden Beinen dem Grundgesetz auf die Füße tritt, ist das erste Wahre, das ich jemals jemanden aus der AfD habe sagen hören. Busettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Busetti und bei mir zu Gast ist heute eine Frau, die ihr alle von Social Media kennt und inzwischen auch von Extra 3.
Ich bin Maram, auch bekannt als Maram Haram auf Social Media.
Ja, und ich mache Comedy-Content seit ein paar Jahren online, hauptsächlich auf TikTok, auf Instagram. Mache ich mich da gern zum Affen.
Hallo?
Hallo, ja, kommst du rein? Was kann ich für dich tun?
Ich habe irgendwie so Ohrenschmerzen. Und
okay, ja, musst du dreimal am Tag Olivenöl, dann bist du gesund. Jalla, bye bye.
Das habe ich schon gemacht.
Hast du schon?
Ich habe meinen Bachelor in Gesundheitswissenschaften. Hab dann irgendwann mir aber gedacht, gut, Master, kein Bock, ich mach lieber TikToks. Und das liegt vielleicht alles daran, dass ich gemobbt wurde als Kind.
Und so unwitzige Beleidigungen, wo die auch noch unkreativ waren. So irgendjemand meinte letztens, ja, du Dönerschnauze. Ich bin Libanesin. Es heißt Falafelfresse.
Maram Taraf ist heute da. Hallo.
Hello. Ey, cooler Zusammenschnitt. Kann ich den haben?
Nein, wir sind da sehr...
Ach, Mann. Ich wollte so ein Fan-Edit von mir selber posten einfach.
Ja, finde ich cool. Du darfst ihn sehr gerne haben. Ich finde das eh immer schön, so Zusammenschnitte von den lustigsten Dingen, die man so gesagt hat. Das ist wie...
So ein kleiner Trailer.
Genau, das ist so ein kleiner Trailer für einen selbst. Ich finde ja sowieso, sowas sollte man mehr machen. Einfach mal die eigene Arbeit würdigen. Mhm. Einfach mal sich selber würdigen. Warum nicht?
Einfach mal auf die Schulter klopfen. Einfach mal, ne, sich selbst pushen.
Du machst bei Extra 3 dieses neue Format Extra 3 Takeover.
Ja.
Für alle, die das nicht gesehen haben, erzähl mir mal, was ist denn das?
Also ich klaue sozusagen dem Christian Ehring für einen Tag seinen Job und übernehme eine Moderation. Und dabei ging es um das Thema Rassismus. Sehr leicht, sehr, ne? Aber ich glaube, wir haben es aber, glaube ich, sehr funny verpackt. Und das hat auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind nominiert für einen Grimme-Preis, einfach mal so random, ne?
Richtig so, sehr gut. Wann ist die Verleihung? Im Mai oder so ist das, oder?
Das kann sehr gut sein.
Ja, ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall.
Dankeschön.
Du machst voll viel für Extra 3 jetzt und du machst voll viel für Social Media. Ist das sehr anders für dich?
Verglichen zu was genau? Zu Gesundheitswissenschaften?
Genau. Nein, ich meinte die beiden Dinge untereinander. Also wenn du für Extra 3 arbeitest, ich weiß ja, wie es ist, für Extra 3 zu arbeiten, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie du für Social Media arbeitest. Bist du so eine Alles-Selber-Macherin oder hast du da auch voll das Team?
Ja, voll. Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Einfach das eine ist für mich so Schauspiel und eine bestimmte Rolle. Okay, obwohl, nee, eigentlich ist das doch das Gleiche jetzt, wo ich so überlege, weil ich auch in meinen Videos natürlich immer irgendwelche Rollen spiele und manchmal aber auch einfach ich selber bin. Das heißt, ich quatsche einfach in die Kamera und nimm mich dabei auf, wie ich ein bisschen Quatsch mache. Bei Extra 3 ist das einfach nochmal mehr in Richtung, die besten Rollen von mir ausgebessert einfach und natürlich viel professioneller als mal eben das Handy irgendwo aufstellen und in die Kamera quatschen. Deswegen, ich finde das richtig, richtig cool, weil ich da einfach ein bisschen mehr in so Richtung Schauspiel gehen kann. Das ist voll meins.
Magst du Publikum?
Ja, ich mag die alle voll gerne. ja, klar, auf jeden Fall. Es macht, also ich finde das manchmal so, also teilweise besser, weil ich finde, gerade wenn man Comedy macht, du weißt nicht, wie genau performst du gerade, wenn du keine Lacher hörst. Ne? Das heißt, wenn du dann irgendwie bei einem Dreh bist und dann irgendwie lustig bist und dann darf halt natürlich keiner dort lachen, weil das alles ja aufgenommen wird und dann fühlst du dich manchmal vielleicht so ein bisschen unlustig oder denkst, oh mein Gott, bin ich gerade witzig oder bin ich gerade peinlich? Oh nein. Aber mit so Live-Publikum hat man so diesen direkten Zugang. Das ist schon cool.
Das ist schon cool, ne? Es ist so ein direktes, gemeinsames Erleben, um das mal ein bisschen schmalzig auszudrücken. Aber es ist so. Ich finde es gut.
So, ja, zeig mir, wie du über meine Witze lachst. Bitte, ja, das finde ich toll.
Ja, genau. Man will doch sehen, wie die Leute lachen, wenn sie lachen oder weinen, fühlen, wenn sie weinen. Kann ja auch sein. So, wir reden jetzt über traurige, schlimme, schreckliche Dinge.
Richtig.
Los geht's.
Gute Überleitung auf
jeden Fall. Cringe der Woche.
Ja, Thema 1, Landtagswahl in Baden-Württemberg. In anderthalb Wochen ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und Manuel Hagel, den ich zuvor nicht kannte, muss ich dazu sagen. Und er wird jetzt auf zweifelhafte Art weltberühmt, der für die CDU Ministerpräsident werden möchte in Baden-Württemberg. Der hat in einem Interview vor 8 Jahren das hier gesagt.
Ich war vor wenigen Wochen in einer Realschule bei uns im Wahlkreis. Eine Klasse, 80% Mädchen. Also da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen. Und dann begann, und ich war es nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen.
Das Interview hat die grünen Bundestagsabgeordnete Zoe Meyer rausgekramt und die, sagen wir mal, nicht ganz abwegige Frage gestellt, wie so ein 29-jähriger Mann so über maximal 16-jährige Mädchen spricht. Und heute sagt Manuel Hagel das hier dazu.
Diesen Satz, den ich im Jahr 2018 in einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender gesagt habe, der war Mist. Und meine Frau hat mir wirklich auch gleich an dem Abend ordentlich den Kopf gewaschen. Den würde ich heute so nicht mehr sagen.
Ja. Ich habe ungefähr 10.000 Dinge dazu zu sagen. Fang du an, was hast du dazu zu sagen?
Ja, ich wollte gerade sagen, dem würde er heute vielleicht nicht mehr so sagen, aber wahrscheinlich noch denken. Oder also, das haben ja auch ganz viele so ein bisschen kritisiert, so dieses typische, das würde ich heute so nicht mehr sagen. Ja, wer weiß denn, was du alles denkst oder irgendwie im privaten Umfeld mit deinen Jungs oder was auch immer sagen würdest. Aber gut, dass du damit nicht mehr in die Öffentlichkeit gehst. Also das ist ja das Mindeste.
Ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Der große Unterschied zwischen Sagen und Denken. Und er sagt ja auch nicht, warum er es nicht mehr sagen würde. Ne? Also er könnte ja auch sagen, ja, ich würde diesen Satz jetzt nicht mehr so sagen. Wie denn dann übrigens?
Aber wie denn sonst?
Genau.
Ja, genau.
Weil ich weiß, dass ich Stress dafür kriege. Das ist ja vielleicht auch die ehrliche Antwort.
Oh nein, Konsequenzen über mein Handeln. Oh.
Voll anstrengend, dann lasse ich es lieber doch. Ja. Aber gut, ist auch eine Form von Lernfähigkeit. Was ich interessant finde, ist, was Cem Özdemir dazu sagt, der ja wiederum für die Grünen in Baden-Württemberg kandidiert, also direkter politischer Konkurrent ist. Und der sagt eben auch, ich bin mir sicher, Herr Hagel würde das heute nicht mehr so formulieren. Lustig, genau dieselbe Formulierung. Aber spannend ist, er nimmt ihn in Schutz und plädiert für Fairness im Wahlkampf.
Ja, das gibt mir so ein bisschen Männer oder Täter, die weitere Täter schützen. Ich will ihm nichts unterstellen, aber das kennt man schon ja so. Ungefähr dieses, ein Mann, der einen anderen Mann schützt. Oh, mein Bruder, der würde sowas niemals tun. Ich kenne den doch seit 8 Jahren. Der würde ihr niemals antun. Und dann ist das aber, das ist halt Fakt. Er hat ihr was angetan, so, ne? Und ja, wie gut kennst du deinen Bruder dann oder was auch immer? Das kennt man ja, wie gesagt, auch so aus dem Alltag und ne, aus meinem eigenen Umfeld oder was auch immer.
Ja. Ich bin da auch, ich bin zwiegespalten. Ein bisschen entlang verschiedener Linien. Also einmal Fairness im Wahlkampf. Er hat dann halt auch für Fairness im Wahlkampf sich ausgesprochen. Und das ist ja auch toll, weil ich bin sehr für Fairness im Wahlkampf. Das ist ja etwas, das man kaum noch kennt. Und irgendwie ist das ja auch toll, wenn man dann den politischen Mitbewerber in Schutz nimmt und sagt, nein, wir machen jetzt nicht hier so ein billiges Wahlkampfmanöver. So, da war ich ganz kurz so voll bei ihm. Und dann habe ich eben auch gedacht, aber das sind ja einfach zwei Männer, die das nicht so schlimm finden.
Genau.
Und Özdemir hätte ja eigentlich vielleicht sowas sagen können wie, ich will ihn ja da jetzt nicht reinreiten, weil Fairness im Wahlkampf, aber ich bin auch ein älterer Mann, ich habe gar nicht das Recht, das zu entscheiden.
Ja.
Das hätte ich irgendwie okay gefunden, ne?
Ich bin nicht 16-jährige Maus mit rehbraunen Augen, also, und ne?
Ja, dann habe ich, ich habe mich über verschiedene Dinge geärgert dabei, ne? Also auch noch so eine Linie, an der ich so ein bisschen zwiegespalten bin, ist, ich finde schon, dass wir als Öffentlichkeit, sagen wir jetzt mal, ne, wir als Gesellschaft, in der Lage sein sollten, eine Abstufung der Schlimmheit von Handeln zuzulassen noch. Mhm. Also wir reden jetzt nicht über jemanden, der, einem 16-jährigen Mädchen schlimme Gewalt angetan hat oder so. Und das sollte man halt auch sehen, ne? Also man sollte nicht so tun, als hätte der jetzt irgendwie ein riesiges Verbrechen begangen vor 8 Jahren, sondern anerkennen, dass es in Anführungszeichen jetzt nur das ist, was es ist. Und das finde ich wichtig, weil ich finde dieses Absolute immer so ein bisschen schlimm, ne? Der ist jetzt schlimm und fertig. Einerseits. Andererseits ist das halt auch ein Mann, der jetzt Macht bekommen wird wahrscheinlich, ne? Also wahrscheinlich wird er gewinnen. Und dann muss man natürlich schon überlegen, ja, woran messen wir denn PolitikerInnen? Und vielleicht ja schon auch ein bisschen an ihrem Menschenbild.
Und ja, zu 100%. Da könnt ihr auch gern mal unter die Lupe genommen werden, mehr als jetzt der durchschnittliche Bürger.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch ganz lustig, dass sie ja auch irgendwie sagen, ja, die Grünpolitikerin, die hat das jetzt kurz vor der Wahl,
ja,
ist ihr das aufgefallen. Ja gut, aber wann denn sonst? Also es bekommt ja größere Relevanz dadurch, dass er Macht bekommen will. Vorher war ja halt irgendein Typ, der das gesagt hat, also auch schon Abgeordneter so, ne? Aber ich meine, er greift ja gerade nach der Macht. Das ist doch der Moment, an dem man die Leute unter die Lupe nehmen muss.
Ja. Sollte das auch mehr Gewicht haben, dass ihre Aktion jetzt so hinterhältig rüberkommt, kurz vor den Wahlen macht sie das, ne? Ja, ja, die ist so eine Schlange und was auch. Ich habe da so einige Kommentare gelesen und ich denke mir, aber das nimmt ja nichts weg an dem, was er gesagt hat und wie weird, unangenehm er sich geäußert hat. So, das sind vielleicht zwei separate Probleme von mir aus, aber ja.
Ja, ja, genau. Ich finde auch, das kann man anerkennen. Vermutlich tut sie das aus wahlkampftaktischen Gründen.
Ja.
Übrigens glaube ich auch, dass Özdemir das aus wahlkampftaktischen Gründen dann wiederum sozusagen zurücknimmt, den Angriff. Ne? Mhm. Also Menschen im Wahlkampf, Politiker, Politikerinnen im Wahlkampf sind nun mal nicht die moralisch integersten Lebewesen in dieser Phase. Das ist einfach so. Die wollen gewählt werden. Das ist alles. Also alles, was sie tun, tun sie, um gewählt zu werden. Das ist erstmal so. Deswegen hasse ich Wahlkampf. Aber wir brauchen ihn. Ne? Und deswegen, ja, klar, nur so wie du sagst, es ändert erstmal nichts daran.
Ja, das bringt halt auch die hässlichsten Seiten aus einem raus, glaube ich. Und ja, jetzt auch die von ihm, ne? Muss man sagen.
Ja. Und da, weißt du, worüber ich mich noch aufregen wollte? Über seine Ehefrau, also nicht über seine Ehefrau, sondern für seine Ehefrau.
Ja.
Weil erst stellt er die bloß im Fernsehen, ist mir auch egal, ob das ein Lokalsender war, all seine Freunde, all ihre Freunde werden das gesehen haben, wie er da irgendwie über die rehbraunen Augen von einer maximal 16-Jährigen redet. Dann stellt er sie bloß und dann muss sie jetzt auch noch als Alibi herhalten.
Mhm.
Ja, meine Frau hat mir da den Kopf gewaschen. Also meine Frau hat das schon in Ordnung gebracht. Ich bin schon bestraft worden. Hab ich auch gedacht.
Ja, krass, Alter, dass sie das für dich tun, dass sie dich daran erinnern muss, wie unglaublich weird das ist, sowas zu sagen. Und also auch sehr fragwürdig.
Ja, also was machen wir damit? Ich weiß es nicht so genau. Ich würde nicht sagen, dieser Mann, der darf nie wieder irgendwas tun oder so, ne? Aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt in der Position wäre, in Baden-Württemberg zu wählen, dann hätte ich das Gefühl, ich glaube, der ist vielleicht nicht so ein cooler Typ, weißt du? Mhm. Und das finde ich immer interessant, woran Politikerinnen und Politiker gemessen werden. Erinnerst du dich noch, ist irgendwie ein thematischer Sprung, aber das ist mir dabei eingefallen, diese Situation, als Ricarda Lang, da hat jemand im Zug ein Foto von ihr gemacht, wie sie eine McDonald's-Tüte vor sich sitzen hatte. Und da war sie auch noch dicker und da war das ja immer das Ding, mit dem sie aufgezogen wurde. Und also aufgezogen ist wirklich verniedlichend. Die wurde ja komplett fertig gemacht dafür. Mhm. Also ich glaube, sie hat sich nicht fertig machen lassen, aber es wurde alles zumindest versucht. Und da.
Aber vergleich mal diese zwei
Dinge. Ja, komplett absurd, komplett abgefahren. Aber weißt du, da habe ich wirklich drüber nachgedacht, weil sie dann, also ihr wurde dann ja auch irgendwie, es ist ja jetzt nicht nur, dass das dann fettiges, ungesundes Essen ist, sondern es ist auch McDonald's und sie ist bei den Grünen und so. Ja. Und ich habe schon irgendwie gedacht, ja, ist halt schon auch irgendwie blöd gelaufen, sagen wir mal, weil das tatsächlich nicht das ist, wofür du politisch stehst. Und ich habe dann drüber nachgedacht, ob du als Politikerin das tun solltest oder ob du sozusagen so integer sein musst, dass du dann auch wirklich nicht bei McDonald's isst. Mhm. Ich finde, das ist eine Frage, die man stellen kann.
Ja.
Ich will sie nicht sie mit Ja beantworten, ne? Aber ich finde, das ist eine Frage, die man sich stellen kann.
Ja.
Und habe dann aber gedacht, es sind ja trotzdem noch Menschen.
Ja, ich glaube, es wird sich eh jeder seine eigene Meinung draus machen. Ich glaube, ne, Leute erwarten eh bestimmte Dinge von dir und das kann man auch definitiv kritisieren. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen.
Ist auch schon eine ganze Weile her.
Aber ich finde, das ist halt wirklich nochmal ein Unterschied. Es ist eine Sache, einen Shitstorm zu kriegen, weil du als 30-Jähriger über minderjährige Mädchen sprichst und es gibt, ist nicht so schlecht, ne? In einem Raum, wo 80% Mädchen drin sind, ganz witzig. Sehr unangenehm darüber zu sprechen. Und verglichen mit, sie hat sich halt ein Big Mac mit extra Cheese Sauce oder was auch immer die da verkaufen gegönnt. So, wie gesagt, kann man kritisieren, aber es ist nochmal eine ganz unterschiedliche Schwere bei den Sachen.
Ja, aber die Schwere in den Shitstorms unterscheidet sich halt nicht. Oder sie ist eher, ich glaube, der gegen Ricarda Lang in dem Fall wahrscheinlich war sogar krasser. Noch eine Geschichte, die mir einfällt, aber es sind eigentlich keine PolitikerInnen gewesen, aber trotzdem vielleicht ein bisschen vergleichbar. Von der letzten Generation sind doch mal so zwei irgendwo hingeflogen, irgend so ein Langstreckenflug. Und dann gab es einen riesen Aufschrei, weil die doch bei der letzten Generation waren und deswegen doch nicht fliegen dürfen und so. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und da war es auch so, die sind nicht glaubwürdig. Und ich finde das schon interessant, woran wir eigentlich vor allen Dingen PolitikerInnen, weil das ja die Menschen sind, die Macht, wirklich tatsächlich politische Macht haben oder haben wollen, sind. Aber allgemein, ne, so woran messen wir Glaubwürdigkeit? Und andererseits machen wir halt jemanden zum Bundeskanzler, der sagen wir mal, du räusperst dich schon so.
Ja.
Ne? Ja, und der auch einfach nach der Wahl zum Teil komplett das Gegenteil tut von dem, was er im Wahlkampf gesagt hat. Okay, das ist auch nicht ganz neu, aber es hat neue Ausmaße angenommen nach diesem Wahlkampf. Und das geht durch. Und ich bin verwirrt. Warum tun Menschen das? Erklär mir das.
Ja, gute Frage, wenn ich das nur wüsste. Ich finde auch eh sehr fragwürdig, weil dann kriegt so ein Mann vielleicht irgendwie so einen Shitstorm, weil er irgendwas falsch gemacht hat und am Ende heißt es, oder denkt man, okay, da würde jetzt auch Konsequenzen bekommen, aber das kennt man ja auch aus der Geschichte, aus irgendwie dem Bereich Popkultur, Musik, was auch immer, dass Männer eben nicht immer mit Konsequenzen konfrontiert werden. Also, dass sie zwar diesen Shitstorm bekommen in dem Moment und dann ist irgendwie zwei Wochen später das andere große Ding und dann ist das halt wieder irrelevant und die machen genauso weiter, wie sie das bisher getan haben. Und das, ich rede jetzt auch von riesigen Stars wie einem Chris Brown oder sowas. Ne? Das ist ja unglaublich, dass der immer noch gefüllte Hallen hat, dass der immer noch Konzerte gibt und da teilweise auch super viele Frauen hingehen. Sehr, sehr fragwürdig und für mich leider auch super enttäuschend, weil ich mir denke, ey krass, dann wären sie mal für etwas, was sie wirklich getan haben, kritisiert und am Ende kommt nichts dabei raus. Und ich habe das Gefühl, das wird auch so ein weiteres Ding sein jetzt bei ihm.
Ist das für dich ein Geschlechterding? Also
ja, definitiv. Definitiv. Mhm. Also es heißt ja immer, wie viele Männer werden auch falsch beschuldigt und was auch immer. Auch wenn sie ja zu Recht beschuldigt werden, kommt ja nichts bei raus. Also wie gesagt, allein in diesen riesigen Beispielen in der Popindustrie, also sowas zum Beispiel, sie werden dann ja auch wirklich nicht mal falsch beschuldigt, sondern zu Recht. und sind verurteilt und am Ende machen sie genauso weiter wie zuvor. Und ich kann mir das, also sowas habe ich bei Frauen zumindest noch nicht gesehen, dass Frauen da irgendwie eh schon kritisiert werden, wenn sie dann irgendwie einen Burger essen. Ja, wie gesagt, ich will das gar nicht gut reden. Ich gehe auch nicht zu McDonald's, ich bin auch kein Fan davon, aber ne, ist schon interessant zu beobachten, finde ich.
Ja, aber das ist interessant, weil ich habe es jetzt eher so anhand politischer Linien gesehen. Und vielleicht stimmt beides ein bisschen, ne? Aber in dieser Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben, mit Manuel Hagel, da vermischt sich natürlich beides ein bisschen. Also erstens stimme ich dir zu, Frauen werden harscher beurteilt und verurteilt und das hat auf jeden Fall schneller Konsequenzen. Und das andere ist tatsächlich ein älterer Mann, der, glaube ich, auch für die meisten Leute, die jetzt das so wahrnehmen, gerade dann aus der politischen Welt, jung erscheint. Also 29 ist ja aus der Sicht ganz vieler, der Mehrheit der Menschen jung, logischerweise. Das heißt, die denken dann, ach so 29-Jähriger, wenn der die 16-Jährigen anguckt, ach, verstehe ich schon. Ne, das ist,
Ich bitte dich, ich wusste mit 16 schon, dass das nicht okay ist zu sagen und dass man so auch nicht denken soll. Also,
ja, aber ich glaube, das wird nicht, also ich glaube, die so richtig schockiert sind die meisten Menschen, vielleicht vor allem Männer, die selbst 29 oder älter sind, halt nicht. Ich glaube, der Schock ist nicht echt, dass ein 29-Jähriger über 16-Jährige so redet. Nee. Glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass die Reaktion von Özdemir, ich glaube, dass das ein bisschen seine ehrliche Reaktion ist. Ich glaube, er findet das nicht so schlimm. Und ich finde, möchte ich an dieser Stelle wirklich mal sagen, dass er einfach nicht die Deutungshoheit über diese Situation hat und haben darf und dass er das wäre seine einzig richtige Antwort gewesen.
Definitiv.
Bevor wir jetzt zum nächsten Thema übergehen, kommen wir zur heutigen Podcast-Empfehlung. Und der Podcast, den ich heute empfehlen möchte, der handelt von einem Land, in dem man sich, sagen wir mal, Fairness im Wahlkampf gar nicht mehr vorstellen kann.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ich mache einmal die Woche auch einen Podcast. Amerika, wir müssen reden, heißt er. Zusammen mit meiner Frau, der amerikanischen Journalistin Jiffer Bourguignon, schauen wir uns an und analysieren, wie US-Präsident Donald Trump gerade im Rekordtempo die amerikanische Demokratie auf den Kopf stellt. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann abonniert uns doch gerne überall dort, wo ihr Podcasts hört. Amerika, wir müssen reden, findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Amerika, wir müssen reden, hört euch das an und wir machen jetzt damit weiter.
Die beste Idee ever.
Darüber, ob das wirklich die beste Idee ever ist, reden wir jetzt. Das Social-Media-Verbot für Jugendliche. Die CDU hat sich auf ihrem Parteitag für ein Mindestalter von 14 Jahren für Social Media ausgesprochen. Und Friedrich Merz sagt dazu das hier.
Das Argument, man muss Kinder heranführen, damit sie es können, trägt ehrlich gesagt nicht. Dann müssten sie auch Alkohol schon in der Grundschule ausgeben, damit sie sich dran gewöhnen.
Ja, Friedrich Merz. Ich wollte mit dir, Maram, darüber reden, weil Social Media dein Beruf ist und ich dachte, du hast bestimmt Gefühle dazu.
Und wie? Ich muss sagen, gerade so in den letzten ein, zwei Jahren hat sich da super viel entwickelt bei mir. Ich hatte da früher gar kein Gefühl für, obwohl ich jetzt Social Media schon seit 4,5 Jahren locker mache. Ich habe auch super viel Kinder- und Baby-Content und oh, wie süß sie aussieht, was sie anhat und dann irgendwie mal erneut veröffentlicht oder geteilt oder geliked, so, ne, weil ich mir da einfach nichts bei dachte natürlich, weil ich auch mir nicht dem bewusst war, wie heftig gruselig diese Welt eigentlich ist und was da alles noch dahinter steckt. Und ich glaube, so vor 2 Jahren, kennst du die Jindawis?
Nee.
Das ist so die größte Social Media Family Content Creator in Deutschland.
Entschuldigung, voll die Bildungslücke.
Ja, schäm dich jetzt sofort. geht's noch? Ich kenne die aber auch jetzt nicht, weil ich mir selber deren Content anschaue, aber die machen das auch seit Jahren und dann kam vor, lass mich nicht lügen, wirklich ein, zwei Jahren erst irgendwie raus, dass die Tochter von denen auf einer ganz falschen Seite gelandet ist, wo Kinder eben bewertet werden. Die werden hochgeladen, bewertet nach Cuteness, was auch immer. Und auch, sorry, dass ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber Fuckability.
Natürlich darfst du, du musst das, glaube ich, sogar sagen.
Oh mein Gott. Es ist so, ich will es gar nicht aus, weil das so, ja. Aber genau, wie fuckable diese Kinder sind. Und dann wurden die beiden, also die Eltern, natürlich extrem kritisiert dafür. Und das war, glaube ich, so ein Wake-up-Moment für ganz, ganz viele Leute, auch für mich. So, oh mein Gott, sowas existiert überhaupt? Weil natürlich weiß ich nicht, dass sowas existiert. Und ey, wie gruselig. Und vielleicht sollten wir mal aufhören, unsere Kinder zu vermarkten und im Internet zu posten, wenn sie noch gerade erst gelernt haben zu laufen. Und seitdem bin ich in so einer Rabbit Hole gelandet, auf TikTok zumindest, und folge auch super vielen Creatoren. Die eine, Annemarie heißt sie, die macht auch so, so, so wichtige Arbeit. Die hat selber auch ein Kind und setzt sich da extrem für ein, dass da irgendwie herrschere Gesetze entwickelt werden, weil das einfach nicht geht. Also ja, deswegen, ich bin da auch super streng geworden, was das Thema angeht.
Und das wären jetzt ja Kinder vor der Kamera.
Genau.
Und ne, sozusagen in den Videos. Und wie stehst du dazu, dass der Zugang von Kindern und Jugendlichen bis zu 14 Jahren, also dass die einfach selber nicht mehr auf Social Media sein dürfen?
Sehe ich auch sehr, sehr streng, gerade weil ich finde es schon gruselig, wenn du vor der Kamera bist als Kind. Jetzt stell dir mal vor, es haben auch noch diese komischen Leute, die dich nach Fuckability bewerten, haben dann auch noch direkten Zugang zu dir. Und ich rede, ne, es gibt ja genug, keine Ahnung, 7-, 8-Jährige, die schon irgendwie mit einem Handy und TikTok und so rumlaufen. Das sehe ich ja selber auch, weil mich manchmal sehr, sehr junge Leute erkennen auf der Straße. Und dann werde ich manchmal wirklich von so 8-jährigen Mädels angesprochen und dann freue ich mich und gleichzeitig, ne, gehen da alle Alarmsignale bei mir los. Oh mein Gott, warum kennst du mich? Du solltest mich gar nicht kennen, du bist 8. Nein, so, ne, aber ich freue mich natürlich. Und das ist dann natürlich umso gruseliger, weil wenn das einfach nur Videos sind von einem Kind und irgendein Creep sich die anschaut und was auch immer macht, dann ist das schon eine falsche Sache. Aber wenn er jetzt auch noch direkten Zugang zu ihr hätte mit einer einfachen Nachricht, mit einem DM-Slide, ja, dann will ich mir das Weitere gar nicht vorstellen.
Es ist für mich jetzt so ein bisschen ungewohnt, das zu sagen, aber ich bin da voll bei Friedrich Merz. Das hat sich interessant angefühlt.
Oh ja, Gänsehaut bekommen ein bisschen. Nicht die gute.
Also gerade diese Sache mit dem Suchtverhalten. Ne? So ja, Kinder und Jugendliche müssen gesundes Suchtverhalten lernen, aber doch bitte nicht an etwas, das sie halt so kaputt macht. Aber
ja,
es gäbe ja auch andere Wege. Also man könnte ja auch Social Media so gestalten, dass es Jugendliche und Erwachsene auch nicht kaputt macht. Und es ist schon erstaunlich, finde ich, wenn wir lieber Jugendliche aussperren, als Plattformen zu regulieren. Also es zeigt schon ein bisschen die Macht der Tech-Konzerne, dass wir...
Was stellst du dir da vor?
Naja, sowas wie Algorithmen transparent machen und abschaltbar machen, ne? Das wäre ja mal was. Plattformen haftbar machen für all diese hassschürenden Inhalte, eine richtige Moderation, leichterer Wechsel zwischen den Plattformen und diese suchtfördernden, wie nennt man das, diese suchtfördernden Designs einschränken. Es gäbe ja Maßnahmen, ne? Also es gäbe Maßnahmen, um Social Media zu einem gesünderen Ort zu machen. Und ich bin absolut dabei, dass so wie es ist, es notwendig ist. Also ich finde, so wie es ist, kannst du Jugendliche, ich sage das jetzt mal allgemein, weil ich bin, glaube ich, nicht kompetent genug, um ein bestimmtes Alter festzulegen, ne? Aber so wie es ist, finde ich, kannst du Jugendliche eigentlich nicht auf Social Media lassen, weil das die Jugendlichen auf so vielen Ebenen kaputt macht, weil die viel zu viel Bildschirmzeit haben, weil die einfach sehr früh süchtig werden, weil das Dinge mit ihrem Gehirn macht, weil das Dinge mit ihrem Selbstbild macht, mit diesen unfassbar schrecklichen und unmöglichen Schönheitsidealen konfrontiert werden. Also so wie es ist, finde ich, ist es notwendig, aber ich finde es auch verrückt, dass man Jugendliche von einem Kommunikationsmittel ausschließen muss. Also ich finde, es sagt sehr viel über unsere Gesellschaft aus, dass das, was Social Media ja ist, also das sind soziale Netzwerke, wenn man sich das überlegt, das sollten zumindest soziale Netzwerke sein. Und davon Jugendliche ausschließen zu müssen, ist eigentlich total krass. Abgesehen davon, dass es natürlich auch schwierig umzusetzen ist.
Ich wollte gerade sagen, wo fängt man da an? Und da müsste ja theoretisch jeder wirklich mitmachen. Also auch CEO auf TikTok müsste jetzt sagen, okay, ja, ich setze mich jetzt dafür ein und was auch immer. Ja, also wo fängt man da an?
Ja, vor allen Dingen ist es auch praktisch schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Alter bei 14 festsetzt und es aber erst ab 16 eine Ausweispflicht gibt. Also es muss ja kontrolliert werden, ne? Und dann kann man diese Sperren umgehen. Dann hast du wieder das Problem, dass du sozusagen Jugendschutz und Datenschutz gegeneinander abwägen musst. Ne? Und also es ist nicht so leicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe eigentlich keine direkte Lösung dafür, die ich für realistisch halte.
Nee, du musst jetzt eine Lösung finden, jetzt.
Naja, ich meine, ich habe ja Lösungen genannt. Nur die Sache, die Regulierung der Tech-Plattformen, das passiert ja nicht aktuell. Also da müsste die Forderung hingehen.
Es hätte alles gar nicht so weit kommen dürfen. Aber ist es schon. Es ist ja auch ultra schnell passiert alles. Allein TikTok, ich finde, das ist echt nochmal so eine neue Welt. Und bis vor ein paar Jahren, ne, das war ja während Corona oder kurz vor Corona, glaube ich, war das ja noch nicht mal ein Ding. Also es war noch nicht mal da. Und wie die das geschafft haben, mit einer App wirklich da so eine Revolution zu starten, positiv sowie auch negativ, ne? Ja, also müsste jetzt TikTok gesperrt werden. Ach, das gibt's auch. Stimmt, wurde das nicht irgendwie eine Zeit lang in den USA gesperrt, TikTok? Und dann wieder freigegeben oder so?
Ja, das hat allerdings politische Gründe. Das ist, glaube ich, nicht so im Sinne des Wohlbefindens der Jugendlichen passiert. Naja, du hast gesagt, du bist gemobbt worden früher. Hatte das was mit Social Media zu tun?
Nee, das war live bei mir. Das war nicht durch so, das war in der Schule, in der 5., 6. Klasse so, ne? Ja, ich bin aber froh, dass ich da noch nicht auf Social, also da gab es ja nichts außer, ich glaube, SchülerVZ und Facebook.
Das wusste ich, ich weiß nicht, wie alt du bist.
Ich bin 25.
Das heißt, okay, du bist 25.
Ja.
Und ja, okay. Weil dann also davon hängt ja ab, wie man, auf welche Art und Weise man in der Schule gemobbt worden sein kann. Und wenn du dir jetzt vorstellst, es wäre die jetzige Zeit.
Oh mein Gott,
und du wärst jetzt in der 5. Klasse.
Ich wäre so ungern wieder 10 jetzt. Wirklich nicht. Nee. Also ich stelle mir das, bei mir war das ja damals. Irgendwie, ich hatte so eine Freundin, die war meine beste Freundin, aber gleichzeitig auch meine größte Feindin manchmal. Ich weiß auch nicht, das war so eine Hassliebe. Und sie hat dann so einen Zettel geschrieben, jeder, der Maram nicht mag, soll unterschreiben. Und hat das dann so in der Gruppe, in der Klasse weitergegeben. Und dann haben irgendwie fast alle da unterschrieben und so. Und vor allem so unsympathisch war ich gar nicht. Aber okay, ich nehme es, I'll take it, so, ne? Und das waren ja wirklich jetzt nur so 18 Personen oder sowas in der Klasse. Ich stelle mir das aber im Internet vor, mit Hunderten von Menschen, die dann irgendwie da mitmachen oder kommentieren oder so. Boah, ich glaube, ich hätte mich niemals davon erholt, bin ich ganz ehrlich. Nee. Also, das tut mir leid für die Kids, die jetzt wirklich 11, 12 Jahre alt sind und gerade dabei sind, sich irgendwie selber zu verstehen und sich zu finden, und dann kommt da irgendwie jemand, der einen Streich spielen will oder einfach gemein sein will, und nee, das finde ich ganz schlimm.
Ja, aber ist das nicht krass? Also ich denke auch, ich meine, ich habe ein Kind und ich denke auch jetzt schon daran, wie das wohl sein wird, wenn die in dieses Alter kommt, in dieses Social-Media-Alter, in 6.
Ja, sie hätte schon längst da sein müssen, seit 4 Jahren.
Nein, da reden wir nicht drüber. Ich möchte das abblocken an dieser Stelle. Ich habe zu große Gefühle dazu. Ich wollte nur allgemein sagen, so eine meiner größten Ängste ist Social Media für die Zukunft sozusagen.
Ja, verstehe.
Und ich wollte das nicht, aber ich habe da wirklich große Gefühle zu. Und
verstehe ich.
Das ist halt krass, ne? Also, dass du völlig selbstverständlich, wenn du an dein eigenes Kind denkst, denkst du, ah, boah, oh mein Gott. Hm. Und dann muss doch was passieren. So. Wir werden sehen.
Aber willst du dann die Mutter sein, die dem Kind das irgendwie verbietet und dann findet das Kind auch nur irgendwo anders die Möglichkeit, an ein Handy zu kommen und an TikTok zu kommen? Also, weißt du, was ich meine? Das ist nicht unbedingt schwierig.
Ja, also ich würde das jetzt kurz mal weg von meinem eigenen Familienleben machen, ja, weil ich da eigentlich nicht so drüber rede, aber so allgemein kann man, ja, ich habe es gerade selber gemacht, ne, aber das war ja noch sehr allgemein. Mhm. Aber ich glaube, das ist wie bei so vielem so, es ist gut, wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, weil es dann eben nicht so ist, dass einzelne Kinder da nicht drauf dürfen, weil das natürlich wahnsinnig viel Einfluss auf dein Sozialleben in einem Klassengefüge haben kann, wenn du oder die Einzige bist, der oder die dann eben nicht über Social Media mitkommunizieren kann und so oder irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Es sollten schon irgendwie alle oder niemand dürfen, glaube ich. Ich bin aber nochmal, ne, ich will es nochmal sagen, ich bin absolut eigentlich dafür, dass man Social Media zu einem Ort macht, an dem Kinder existieren können und an dem Kinder sicher sind.
Ja.
So, also du kannst auch, du kannst ja auch in der analogen Welt Orte schaffen, an denen Kinder sicher sind. Mhm. Also Kinder sind im besten Fall in Kitas sicher, auf Spielplätzen sicher, auf bestimmten Straßen sicher. Und das wird alles gemacht, damit die Kinder in dieser Welt sich sicher bewegen können. Natürlich funktioniert das nicht zu 100%, aber das funktioniert, ne? Also es wird ja viel dafür getan. Und ich glaube, das müsste eben in der digitalen Welt auch existieren. Abgesehen davon, dass insgesamt in der digitalen Welt sich wahnsinnig viel ändern muss, damit wir nicht alle die Produkte der großen Tech-Milliardäre sind, weil das sind wir ja im Moment.
Also sagst du, wir entwickeln einfach vielleicht eine neue Plattform, die hauptsächlich für Kinder ist oder so?
Ja, ich meine, es gibt ja Plattformen, die anders funktionieren, aber soziale Netzwerke funktionieren natürlich auch immer so, dass sie da richtig funktionieren, wo alle sind. Ne? Mm. So, ja,
es ist halt so einfach, sein Alter zu faken. Ich habe es damals auch gemacht. Gar nicht, also ich habe mir, ich glaube Instagram habe ich mir mit 14 gemacht und ich glaube damals ging das noch gar nicht oder so. Oder Facebook, ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann habe ich mich auch irgendwie so 2-3 Jahre älter gemacht und es ging einfach super easy. Es hat ja keiner nach, du musstest nur schreiben, irgendwie, bist du sicher, dass du 18 bist? Ja, haha, bin ich. Und dann fertig. Da warst du halt drin.
Ja, ja, das müsste sich natürlich ändern. Und das ist ja auch ein Problem, ne? Aber das müsste sich natürlich ändern. Definitiv. Ich bin an dieser Stelle sehr froh, dass es Insta noch nicht gab, als ich 14 war. Mhm. Ich glaube, Insta hätte mich mit 14 nicht zu einem glücklicheren Menschen gemacht. Naja, wir haben zum Abschluss noch meine absolute Lieblingsrubrik.
Ja.
Eine letzte Frage.
Die Idee ist, dass ich dir eine Frage stelle und du mir eine Frage stellst, nacheinander, weil sonst ist seltsam. Die muss gar nicht politisch sein, sie kann politisch sein, sie kann irgendwas sein. Und die Frage vor der Frage ist immer, wer fängt an, du oder ich?
Ich glaube, ich fange an.
Okay. Immer her damit.
Vor allem wie unsicher. Ich fange an. Ja, ich fange an.
Wir werden sehen, ob es stimmt.
Nämlich, das bleibt jetzt hier in Richtung Politik. Wenn du ein Gesetz entwerfen könntest, das ab morgen für alle in Deutschland gilt, welches wäre es?
Oh mein Gott. Das ist eine wirklich gute Frage, die wirklich schwierig ist. Mhm.
Du hast auf einmal ganz viel Macht. Was machst du damit? Sie so Ausländer raus, nein, Spaß.
Ja, genau. Sorry. Mein Gesetz, das ich erstellen würde. Ja. Ausländer raus.
Guck, ich darf den Joke machen, weißt du, was ich meine? Wenn da jetzt von jemand anderem gekommen wäre, wäre das direkt wieder Shitstorm. Aber ich darf.
Ja, genau. Wobei, also ich glaube, auch wenn ich ihn gemacht hätte, dann wäre es vermutlich relativ vielen Leuten aufgefallen, dass es nicht ganz ernst gemeint ist. Wenn es jetzt, wenn den in Anführungszeichen Witz jemand aus der AfD machen würde, dann wäre es vielleicht gar keiner. Ja. Also ich würde ja eigentlich sagen, wenn ich plötzlich ganz, ganz viel Macht hätte, dann würde ich vor allen Dingen dafür sorgen, dass ich diese Macht nicht mehr hätte. Das klingt jetzt irgendwie pathetisch, als wäre ich der beste Mensch der Welt oder so. Das ist natürlich einfach. Ja, ja, aber also wenn ich feststellen würde, ach guck, das geht, dass ein Mensch, in diesem Fall ich, alleine Gesetze beschließen kann, dann würde ich, glaube ich, dieses eine Gesetz darauf verwenden, wenn es nicht schon sowieso existieren würde, aber das würde ja in dem Fall nicht existieren, darauf verwenden, dafür zu sorgen, dass das nie wieder vorkommt, weil das darf natürlich in einer Demokratie nicht vorkommen. Mhm. Das ist aber nicht das, worauf du gezielt hast.
Nee, weil du hast ja die eine Chance, die Welt bzw. Deutschland zu einem besseren und sichereren Ort zu machen. Du würdest die Chance dann einfach abgeben?
Nee, ich würde die nicht an eine andere Person abgeben.
Okay.
Ja, nee, also ich würde die nicht an eine andere Person abgeben und sagen, mach du mal.
Aber wenn du sie nicht nutzt, gibst du sie ja wieder ab.
Ja, aber ich würde dann halt dafür sorgen, dass sowas nicht vorkommen kann, weil ich finde in der Demokratie darf sowas nicht vorkommen. Selbst wenn, okay. Also ich will ja auch nicht die Herrscherin von Deutschland werden. An dieser Stelle möchte ich das den Menschen mal sagen. Ich möchte gar nicht die Herrscherin von Deutschland
werden. Echt nicht?
Nee.
Langweilig.
Ja, ich weiß.
Okay, und auch wenn du das so im Geheimen, also keiner würde es wissen, aber...
Und es wäre nur einmal.
Es wäre nur einmal und es wäre wirklich ein Gesetz, ne? Ja.
Okay, ich würde den Menschen mehr Empathie verordnen.
Oh, okay.
Ich würde einfach per Gesetz entscheiden, alle Menschen sind ab jetzt empathischer und dann werden alle Menschen empathischer und dann würden wir gucken, was das mit der Welt machen würde.
Meinst du, dann müssten die so Empathiekurse belegen?
Nee, ich hab mir das jetzt, also wir sind ja sowieso schon in der Zauberwelt, weißt du, ja, in der alles möglich ist. Dann kann es doch auch möglich sein, dass man ein Gesetz erlässt und damit den Menschen Empathie einflößt.
Ja, voll.
Es muss doch gehen können.
Ihr habt's hier gehört.
Ich habe mal von einer Neurowissenschaftlerin, Grit Hein heißt die, so eine Studie, also ich habe nicht die Studie gelesen, ich bin ja faul, aber ich habe über eine Studie gelesen, der herausgefunden wurde, dass man Empathie lernen kann. Also du kannst durch soziale Übertragung können Menschen empathischer werden. Also wenn die eine empathische Reaktion, eine mitfühlende Reaktion von anderen Menschen sehen auf irgendwas, dann steigt auch der Grad ihrer eigenen empathischen Reaktion. Und das nicht nur jetzt, wie sie sich verhalten, sondern auch als neuronale Veränderung im Gehirn. So, ne? Das heißt, da passiert im Gehirn was und die werden dann empathischer. Und das könnte man ja dann vielleicht machen, dass man sich so die empathischsten Leute, die Leute, die richtig gute Sachen machen, raussucht, die im Fernsehen zeigt, anstatt immer diese ganzen empathielosen Flummis zu zeigen und dass alle Leute denen zugucken und dann würde vielleicht alles, wir würden vielleicht alle sympathischer werden.
Voll. Weißt du, was ich machen würde? Ich weiß, das war jetzt deine Frage, also an dich, aber trotzdem werde ich sie auch beantworten. Ich glaube, ich würde Pflichttherapie für alle anordnen. Also jeder muss auf jeden Fall Therapie machen. Weil ich glaube, man könnte damit einiges auch bewirken. Oder vermeiden auch.
Das wäre wirklich interessant. Ich meine, es ist irgendwie ein abgefahrener Gedanke zu sagen, so, und du musst dich jetzt hinsetzen und über deine Gefühle reden. Aber
wenn das so als stell vor, das wäre die Norm. Ja, heute wäre das voll, es wäre ja auch nichts Komisches mehr, sondern genau wie du bestimmte Termine auch irgendwie beim Amt und so machen musst oder haben musst, gehst du halt dann irgendwie einmal die Woche zur Therapie. Und das ist dann so voll normal. Ich glaube, das wäre richtig cool. Es wäre teuer, aber richtig cool, glaube ich.
Ich finde auch, es wäre teuer, aber ja, aber das ist auch eine Welt, oder? Die ich sehen wollen würde. So als Schulfach vielleicht auch. Und dann habe ich Sport und dann habe ich Therapie und dann so völlig normal.
Voll cool.
Hey, ich finde das gut. Ich will eigentlich meine Frage an dich gar nicht mehr stellen, weil wir haben jetzt beide schon, das ist so ein schöner Abschluss, verdammt.
Ja, oder?
Na gut, aber ich stell sie dir noch, weil sonst ist ja irgendwie auch doof, sonst bleibt das so offen, was das jetzt für eine mysteriöse Frage ist. Aber ich glaube, sie ist eventuell ja auch ganz kurz und knackig zu beantworten. Wer wärst du gerne? Also auf der Welt, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, ich wäre gern der oder die, wer wäre das?
Oh, weißt du wer?
Nein, erzähl's mir.
Dua Lipa. Ich bin ja auch so ein, TikTok-Opfer, ne? Ich bin ja super viel, auch ich konsumiere auch super viel und also nicht Drogen, sondern TikTok, sorry. Das hat sich
so. Der Unterschied
ist, ich konsumiere ja auch manchmal. Nee, ohne Scheiß, ne? Und vor kurzem ging irgendwie so, oder das ist so ein Insider im Internet darüber, dass Dua Lipa so das perfekte Leben führt. Sie ist so extrem privat, sie ist so ein Weltstar. Jeder kennt sie oder feiert sie oder mag ihre Musik. Sie ist aber super sympathisch, weil sie super privat ist. Das heißt, man weiß nicht viel über sie und das ist umso besser, weil dann kannst du sie einfach als Künstlerin supporten und sie chillt ihr Leben immer im Urlaub und so. Das Einzige, was sie postet, sie kommt nur zurück, wenn sie dann irgendwie einen neuen Song droppen will, so, ne, der dann auch wieder viral geht und alle feiern den. Und dann sonst postet sie dann nur irgendwelche Insta-Beiträge, wie sie ihr Leben chillt, mit ihren Freunden, mit ihren Familien, mit ihrem Partner, ist sie irgendwie am Strand, macht ihr Ding. So, sie führt so ein also es fühlt sich an, als wäre ihr Leben extrem unkompliziert. Natürlich hat sie bestimmt auch ihre Probleme und so. Aber ich glaube, ich werde Dua Lipa einfach, weil das fühlt sich so nice an.
Finde ich gut.
Ich glaube, ja, weißt du? Und sie ist wunderschön und sieht toll aus. Und
das auch.
Also
ne?
Das sowieso, ne? Aber ja, so eine Mischung aus allem.
Sehr schön. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr wie immer gerne eine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn nicht, dann nicht. Ihr kennt das schon. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren. Und weiter geht es in 2 Wochen am 13. März mit Rieke Havertz. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Maram. Das hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.